Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in diesen heiligen Hallen. Zweckentfremdet als Kirche. Es ist immer interessant, wenn man so Leute auf der Straße anspricht und die sagen dann, wer seid ihr denn, wo feiert ihr denn Gottesdienst? Und man sagt dann im Cinemax. Das ist das ganz ungewöhnlich. Aber man kann an jedem Ort Gott loben. Das heißt sogar schon, wo nur zwei oder drei zusammenkommen. In seinem Namen ist er mitten unter ihnen. Das passiert die Woche über in über 30, 33 Hauskreisen von der City Chapel. Natürlich auch in vielen anderen Gemeinden und Hauskreisen, die es hier in der Stadt gibt. Und das ist eine ganz tolle Sache. Gut, willkommen zu unserer neuen Serie. Es gibt tatsächlich wieder eine Serie. Ich finde das auch mittlerweile eigentlich ganz gut. So habt ihr auch die Möglichkeit, euch da ein bisschen drauf einzustellen, in welche Richtung sich das entwickelt, was wir haben, worum es geht. Und obwohl es jetzt nicht so ist, dass ich versuche, jetzt mit der Brechstange da unbedingt irgendwelche Serien rauszuschlagen, aber tatsächlich, und das lest ihr auch in eurem Impuls, gibt es jetzt in den nächsten Wochen jeweils ein Thema, was eigentlich ganz interessant ist. Über, ja, da geht's um Geld, um Erfolg, mit Konflikten und so weiter. Unter uns gesagt könnte man die Serie auch nennen Dinge, über die ich nicht gerne predige. Ich predige nicht gern über Geld. Ich predige, ja, man könnte sagen, über Erfolg nächste Woche. Das ist vielleicht schon spannender, aber wenn ihr euch den Text mal anschaut, dann seht ihr, da erzählt Jesus von einem, der in der Hölle schmort. Also das wird ganz schön kernig. Deswegen ist im Grunde genommen, wenn es auch um Erfolg geht, es geht um wirklichen Erfolg, aber auch um Misserfolge, werden nächste Woche unter anderem auch über die Hölle sprechen. Ja, und dann geht es danach um Konflikte, da redet man auch nicht unbedingt gerne drüber. Aber heute steigen wir ein in ein ganz interessantes Gleichnis. Ihr könnt mal aufschlagen, Lukas Kapitel 16, auch wenn wir den Text gleich hier an der Wand haben. Ich möchte euch ermutigen, die Bibel mitzubringen, kräftig drin rum Notizen zu machen und überhaupt auch mitzuschreiben. Das ist echt auch ganz gut, sonst bleiben einem die Dinge irgendwie gar nicht hängen. Wir schauen uns heute ein Gleichnis an und die Wuppertaler Studienbibel schreibt über dieses Gleichnis das schwierigste Gleichnis der Evangelien überhaupt. Also so ein richtiger Hammer und ein Hauskreis war richtig mitleidig, also beziehungsweise sie haben mitgelitten mit mir, sie haben mir eine Mail geschrieben, sie arbeiten nämlich immer die Predigttexte vor und sind da irgendwie an eine Grenze gekommen und dann haben sie für mich gebetet, weil ich muss mich ja jede Woche mit so Sachen rumschlagen, das finde ich echt cool. So, also dann mal ran hier an die Geschichte, an das Gleichnis und wir werden uns dieses Gleichnis jetzt anschauen und ich werde so ein paar kurze Erklärungen auch dazu abgeben, was du wissen solltest im Umgang mit Geld. Da heißt es, er sprach aber auch zu den Jüngern, also auch zu den Jüngern, sagt, wir wissen ja, da waren vorher auch diese gläubigen Juden gewesen, die werden wahrscheinlich jetzt auch noch mit dabei sein, aber hier spricht er zu seinen Jüngern und den Nachfolgern, sicherlich nicht nur zu den 12, sondern da waren auch noch mehr dabei gewesen. Es war ein reicher Mann, also ein Businessman, ein Chef, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. So was soll es ja geben heutzutage, ja. Mit Verschwendung ist jetzt nicht unbedingt unterschlagen gemeint, sondern offensichtlich war es ein Verwalter, der seinen Job einfach nicht gut machte. Und der halt eben das nicht im Sinne dieses Chefs tat. Und man konnte in der Art und Weise, wie er seinen Job machte, eigentlich von Verschwendung reden oder vergeuden oder was auch immer. Und dann heißt es im Vers 2, und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist das, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Ist klar, wenn einer seinen Job nicht richtig macht, dann gibt es vielleicht noch mal eine Gnadenfrist, aber wenn er so richtig so vielleicht auch mal ein paar Millionen versemmelt hat und einige von euch sind ja auch in so Positionen drin, ja, wenn man so richtig das Ding versiebt hat, vielleicht auch schon über Jahre Sachen versiebt hat, dann ist irgendwann, dann steht der Job natürlich an der Kante und dann ist vielleicht auch irgendwann mal die Entlassung da. Auf jeden Fall muss dieser Verwalter hier Rechenschaft ablegen, er muss die Bücher öffnen und er weiß schon, was ihm blüht. Und es heißt dann im Vers 3, der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Also er wusste schon, was auf ihn zukommt. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich finde den Satz gut, der passt nämlich gut in die heutige Zeit. Ja. Viele heute, die auch in hohen Positionen drin sind, sie können eigentlich nicht mehr graben. Also mit graben, ich sag mal so handwerklich, wirklich was anpacken, in die Hand nehmen. Man steht auf der Straße und weiß gar nicht mehr richtig, was man machen soll. Man ist vielleicht überqualifiziert. Man hat auch nie richtig gelernt, so eine Schraube in die Wand zu drehen. Ja? Das ist da ein Dübel für, was ist eigentlich ein Dübel und so. Ja, wie macht man das eigentlich? Okay, und betteln will ich nicht. Ja? Betteln schäme ich mich, ist ja auch irgendwo klar. Nun, was macht man heute? Man geht aufs Sozialamt oder irgendwas, ja, und lässt sich dann, vielleicht kann der Vater Staat dann irgendwas machen. Das gab es halt eben damals auch nicht. Und dann sagt er im Vers 4, ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehme. Sprich, ich muss jetzt schlau und weise handeln, dass wenn ich auf der Straße stehe, werde ich kein Einkommen mehr haben und ich kann mich nicht an die Straße setzen und betteln, sondern ich möchte meinen Lifestyle gerne beibehalten. Also werde ich jetzt was machen, damit die, mit denen ich immer zu tun hatte, mich dann aufnehmen, ja, mir Gnade erweisen, beziehungsweise ich erarbeite mir da was. Und dann heißt es, er kommt dann auf eine ganz kluge Idee, eine böse Idee, aber eine sehr schlaue Idee. Und er setzt jetzt alle seine Leidenschaft ein, das, was er an Wissen hat, einzusetzen in seinen Plan. Im Vers 5 heißt es, und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Was ist denn das? Ich habe mal nachgeguckt. 100 Bat Öl entspricht ca. 1000 Denare, Dinare und Dinare. Damals ein Denar war ein Tageslohn. So, wenn wir das jetzt mal mit unserem Durchschnittsverdienst umrechnen, dann kommt man ungefähr auf 100.000 Euro. Vielleicht auch ein bisschen weniger, aber das war schon eine ganze Menge. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setz dich schnell hin und schreibe 50. Also mal eben halbieren, ja. Ich meine, gerade Zustände wie in der EU, ja, da werden einfach mal Schuldenschnitt gemacht und Cut und so. Naja, gut. Vers 7, danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du mir schuldig? Der aber sprach 100 Kor Weizen. Das entspricht ca. 2.500 Denare. Also umgerechnet vielleicht so um die 250.000 Euro. Ganz schön viel. Und er sagt ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreib 80. Also so. Er merkt, so ganz halbieren, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber das ist schon eine ganze Menge, was da entlassen wird. Und jetzt heißt es im Vers 8, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Und jetzt ist ein Punkt. Schlägst du die Volksbibel auf, da heißt es, und der Herr Jesus, da steht, und Jesus lobte den ungerechten Verwalter. Das ist der Haken an Übertragungen. Ihr müsst sehr aufpassen, wenn ihr Übertragungen lest. Das sind keine Übersetzungen. Wenn ihr nämlich eine normale Bibel, also eine richtige Übersetzung nehmt, dann steht da, und der Herr sprach. Und da steht das Wort Kyrios. Das kann sowohl unser Herr Jesus sein, das kann aber auch irgendein Herr sein. Und ich vermute, es heißt hier nicht, und Jesus lobte diesen ungerechten Verwalter, sondern es war einfach dieser Herr. Ja, dieser Herr, hier in dieser Geschichte, in der Story, der Boss. Dieser Boss lobt den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hat. Auch das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Moment, der vermöbelt, der verjubelt sein Vermögen und dieser Boss hier, der sagt, hey, super, ja, klasse. Aber wisst ihr, was ich glaube? Er sagt sich, Mensch, das war richtig übel, was er da gemacht hat. Aber eigentlich ist das ja mein Stil, ja, so zu arbeiten. Das haben wir ja heute auch, ja. Da gibt's ja auch viele, die mit viel Geld, mit Millionen, mit Milliarden operieren und da läuft auch nicht alles so ganz sauber ab. Und dieser Verwalter, den er hier hat, der hat offensichtlich seinen Job nachlässig gemacht. Und erst am Ende hängt er sich richtig rein. Am Ende zeigt er volle Leidenschaft. Er macht hier zwar wirklich ein böses Ding, aber er macht was. Er zeigt Leidenschaft, ein Stück weit Skrupellosigkeit, ja. Und vermutlich gehörte das ein bisschen auch in diesen Business hinein. Und dieser Herr hier lobt ihn und er sagt, hey, das war richtig übel, was er da gemacht hat, aber letztendlich war das doch gut. Er hat nämlich hier mal sich eingesetzt. Warum hat der Typ das nicht vorher gemacht? Warum hat er sich nicht vorher so eingehängt, reingehängt und sich krummgebogen für meine Geschichte? Das lese ich hier raus. Denn Jesus sagt hier, jetzt, und jetzt kommt Jesus zum Reden, und Jesus sagt hier, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Das will er damit sagen. Jesus ist sich sehr wohl bewusst, dass es hier um einen ungerechten Verwalter geht, aber er sagte, schaut ihr Christen, und jetzt kommen wir zu den Christen, schaut euch doch mal das an, was da abgeht. Da wird Einsatz gebracht. Da wird alles auf eine Karte gesetzt, um ein Ziel zu erreichen. Und er sagt hier, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Das Söhne des Lichts sind Menschen, die halt am Licht, an Gott festhalten, ja, gegen ihr eigenes Geschlecht. Klüger als die Menschen in der heutigen Zeit, die bereit sind, über Leichen zu gehen für ihre Sache, die bereit sind, über Leichen zu gehen, um Gewinne zu machen, um vorwärts zu kommen, um Karriere zu machen, um wirklich was zu leisten. Und das ist so ein erstes Statement, was da sitzt, wenn wir das vergleichen, unser Leben als Christen, als Gläubige. Wie sehr viel Leidenschaft hängen wir da rein, wenn wir das vergleichen mit unserer Leidenschaft im Beruf, in der Liebe, in dem Hobby und wo alles. Ja, das ist so ein Statement, was hier am Anfang steht. Und in Vers 9 heißt es jetzt weiter, so, und ich sage euch, da bleiben wir mal kurz stehen, ja? Denn hier schlägt Jesus die Brücke zu uns. Mit dem und ich sage euch, wissen wir, es hat sich hier um ein Gleichnis gehandelt und offensichtlich zieht Jesus hier eine Parallele. Es ist tatsächlich schwierig, dass Jesus so ein übles, böses Beispiel nimmt und will hier was Positives rausziehen für uns. Zum einen, das will ich einleitend sagen, zum einen geht es ja hier um einen Verwalter. Ein Verwalter, der am Anfang übel drauf war und nachher sich eingesetzt hat. Einleitend muss man sagen, wenn es hier um diesen Herrn geht, um diesen Boss, um den Verwalter, wird hier eine Parallele geschlagen. Wir haben sozusagen auch eine Verwaltung. Wir sind auch beauftragt. Wir sind mit Dingen Beauftragte, die Gott uns gegeben hat, um damit umzugehen. Das ist dein Partner, deine Familie, dein Beruf, deine Gaben und alles Mögliche. Und da geht es erstmal darum, so ganz generell, so ganz pauschal zu fragen, inwieweit sind wir gute Verwalter? Fangen wir doch gerade mal an bei der Firma, in deinem Aufgabengebiet, in der Firma. Wie sehr investierst du dich und setzt dich ein. Und das ist wichtig. Ich werde am Ende noch was anderes sagen, wo man meinen könnte, dass ich das nicht für so wichtig halte, aber ich finde es sehr wichtig. Das ist ein wichtiges Beispiel. Es war ein ungerechter Verwalter, ein schlechter Verwalter. Und wenn Jesus sagt, es war ein schlechter Verwalter, dann weiß er auch, dass es Gute gibt. Das heißt, es ist wichtig für uns, da wo wir stehen, im Beruf, wo wir eingesetzt sind, dass wir unseren Job richtig gut machen, ja? Oder auch im Umgang mit Geld überhaupt. Lebe ich über meine Verhältnisse? Dieser Typ hier, der wird sozusagen entlassen. Ja, er sieht schon seiner Entlassung entgegen und er weiß, wenn er seinen Lifestyle halten will, muss er sich reinhängen. Und dann kommt diese Schräglage. Und deswegen ist die Frage auch, wie lebe ich? Ja? Oder ganz einfach im Blick auf Geld, sorgst du vor? Klar, man kann sich versichern bis zum letzten Hamster im Käfig irgendwo, ja, mal alles absichern. Aber es ist wichtig, gute Verwalter zu sein, in diesem Leben, in dem wir drinstehen, uns Gedanken zu machen. Hast du einen Haushaltsplan, ja? Oder hebst du einfach mal ab, bis der Kreditlevel, bis alles erschöpft ist? Gibt es einen Notfallplan? Was ist, wenn wirklich mal alles zusammenkracht? Was ist, wenn es wirklich verschuldet oder unverschuldet zu einer Entlassung kommt? Wie gehe ich damit um? Kriege ich plötzlich Panik, wie hier unser Freund? Oder habe ich da irgendwo einen Notfallplan in der Tasche? Das wären so einleitende Fragen im Blick auf Verwaltung, im Blick auf Geld, im Blick auf Sparen und Ausgeben und alles Mögliche. Aber worum es mir hier jetzt wirklich geht, sind eigentlich drei Punkte. Und es geht hier um den Umgang mit Geld. Es geht nicht vollumfänglich. Ich werde euch jetzt nicht hier innerhalb von einer halben Stunde alles sagen zum Thema Geld. Da wäre ich auch der falsche Mann. Da gibt es bestimmt andere, die kennen sich viel besser aus mit dem Thema. Aber ich möchte euch ein paar wichtige Statements weitergeben. Und zwar ist der erste Punkt, Geld ist ein nützliches Werkzeug. Geld ist ein nützliches Werkzeug. Jesus sagt hier, macht euch Freunde, das kommt jetzt hier im weiteren Verlauf des Verses, des Textes hier, das müsst ihr einfach bei euch hier weiterverfolgen, im Vers 9, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Das haben wir gesehen bei diesem Verwalter-Schlitzohr, ja? Er macht sich mit der Kohle Freunde. Natürlich negativ, unterschlagen und alles Mögliche, aber das ist jetzt mal Fakt. Er benutzt dieses Geld als Mittel zum Zweck, um sich für die Zukunft abzusichern. Damit sie ihn sozusagen aufnehmen, nicht in die ewigen Zelte, sondern damit sie ihn aufnehmen in ihre Zelte, damit er nicht auf der Straße steht. So, und wenn es hier heißt, macht euch Freunde, dann könnte man auch mit anderen Worten sagen, macht euch das Geld zunutze. Wir alle, vermutlich die meisten von uns, haben mal wenigstens ein paar Euros jetzt in der Tasche. Es ist immer die Frage, was machen wir damit? Macht euch das Geld zunutze. Also eine Grundaussage, Geld ist dafür da, um benutzt zu werden, nicht mehr. Macht euch Freunde könnte auch bedeuten, im Blick auf Menschen, im Gegensatz zu dem, was der Typ da gemacht hat, seid großzügig. Er war schon ein Stück weit großzügig, aber es war nicht sein Geld. Wenn sein Geld gewesen wäre, wäre das Großzügigkeit gewesen. Ja? Aber für mich ist das so, als wollte Gott uns hier sagen, benutzt das Geld, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wie können wir uns wirklich Freunde machen? Ich finde, ein wichtiges Prinzip, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist Großzügigkeit. Und Großzügigkeit hat nichts mit Verschwendung zu tun. Großzügigkeit hat nichts damit zu tun, dass ich war mal mit einem, ich sage jetzt nicht, woher er kam, aus welchem Land, sonst ist das wieder, war ich auf jeden Fall mal essen gewesen und dann gab nachher die Rechnung und der hat, das kostete dann, keine Ahnung, 30 Euro und er hat ihm eben dann 45 Euro dahin geknallt. Ja, der Rest ist Trinkgeld. Also ich vermute, man hat ein Problem gehabt mit dem Umrechnungskurs, dass er gedacht hat, das ist ein Lira oder irgendwas. Ja. Aber das hat nichts mit Großzügigkeit, das hat vielleicht ein bisschen was mit Naivität zu tun. Aber großzügig ist wichtig. Und nehmen wir mal diesen Punkt Trinkgeld. Für mich war das echt ein kleiner Durchbruch. Ich habe da mal was gehört von jemandem und der hat gesagt, hey, es ist wichtig, dass man Trinkgeld gibt. Zum Beispiel weiß, was eine Friseuse heute verdient, da gehe ich nicht dahin, wenn ich 13 Euro zahle für einen Friseur und sage, okay, aber bis auf den Cent zurückzahlen, sondern ich drücke halt 15 Euro in die Hand. Das kann jeder machen, wie er will, ja. Aber Großzügigkeit ist zum Beispiel was, wo ich merke, was gut ist. Wir können viel predigen, ja. Es gibt ja so die super Traktate mit dem Danke drauf. Habt ihr schon mal gesehen? Also die sind dafür gemacht, dass wenn du essen gehst oder beim Friseur bist oder so und dann gibst du nachher ein Traktat, da steht Danke drauf. Ist ja schön eigentlich, schöne Geste, aber mit diesem Traktat kann man sich halt nichts kaufen, ja? Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht doch was anderes auslöst, wenn du dir deine Pizza auf Heller und Cent zurückgeben lässt, ja? Die Pizza kostet dann 12,98 Euro und du lässt dir das genau zurückzahlen und gibst dann das Traktat in die Hand, vielen Dank, dann weiß ich nicht, wie das ist. Ich glaube, das spricht viel mehr Und ich habe da schon so viel auch erlebt an positiven Dingen. Und für mich ist das auch wichtig, auch als Gemeinde, dass wir großzügig sind, nicht verschwenderisch. Aber das ist wichtig. Und das zahlt sich letztendlich auch aus, dass das auch wieder zurückkommt. Und das hängt ein bisschen auch mit dem zusammen, was Gott uns gegeben hat. Jesus gab uns alles. Er hat sein Leben verschwendet für uns. Er hat alles gegeben. Erinnert euch an diesen Vater mit seinen zwei Söhnen. Dieser Sohn kommt zurück und anstatt, dass er sagt, so mein lieber Junge, ich vergeb dir, aber jetzt müssen wir mal echt auf die Bremse treten hier, veranstaltet er ein Riesenfest für seinen Sohn und schmeißt die Kohle richtig zum Fenster raus. Ja, ich sag das mal so, ja, gibt ein richtig dickes Fest. Und wir können das gar nicht richtig einordnen, was da passiert, aber es zeigt was von der Großzügigkeit, die Gott hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe das auch erlebt, als wir mit unserem Projekt in Jordanien gestartet haben. Ja, wir hätten ja auch sagen können, Mensch, wir brauchen selbst eigene Räume, wir müssen sparen. Irgendwann haben wir neue Räume und dann sind schnell mal 100.000 Euro fällig für so einen Umbau. Das passiert schnell bei so einer Riesenfläche. Und Gott hat uns das aufs Herz gelegt, diese Gemeinde zu unterstützen. Viele von euch haben da mitgemacht. Das ist eine Art von Großzügigkeit. Und wisst ihr, und dadurch entstehen Freundschaften. Nicht wie bei dem verlorenen Sohn, ja, der sich sozusagen alles Geld rausgeworfen hat und dann so Pseudo-Freunde gehabt hat, die ihn nachher im Stich gelassen haben. Aber das geschieht, glaube ich, auch im Kleinen. Auch wenn du Student bist und sagst, ich habe halt nicht viel, ja, aber es geht um die kleinen Dinge. Um die ganz kleinen Dinge. Und wenn hier die Rede ist von ungerechter Mammon, das ist eine ganz abfällige Bezeichnung von Jesus über Geld. Mammon, Jesus spricht oft von Mammon. Mammon, und damit bezeichnet er, gibt er dem Geld einen Namen. Er personifiziert das Geld. Und damit sagt er, Geld kann zum Gott werden. Deswegen ist immer wieder dieser Begriff Mammon in der Bibel. Mammon ist eine Person, ist ein Gott. Und wenn er sagt, ja, er stellt das in das Verhältnis und nennt das hier ungerechter Mammon. Sobald Geld eine falsche Position bekommt, dann wird es ungerecht und dann wird es zu einem Gott. Und dieser Gott, der gibt nicht, der nimmt, der zieht weg. Da werden wir gleich noch ein paar Sachen zu sagen. Und dann sagt er, und wenn es zu Ende geht, hier, ja, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, er sagt nicht, falls er zu Ende geht, er sagt, wenn er zu Ende geht. Wir leben in einer Zeit, in der das gar nicht mehr so abwegig ist. Noch vor 10 Jahren hat jeder über den Euro gedacht, oh, das ist die Rettung und jetzt geht's nur noch vorwärts. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wie man dieses sinkende Schiff, wie man das noch aufhalten kann. Und es wird alles gemacht, um dieses Schiff nicht vom Untergang zu bewahren. Und jeder von uns sollte mittlerweile wissen, dass die Lage sehr, sehr brenzlig ist. Und Jesus sagt hier nicht, falls es zu Ende geht, sondern wenn es zu Ende geht. Ich finde das eine ganz starke Aussage hier. Wenn es zu Ende geht, heißt es hier, dass man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Das ist natürlich auch doppelt bedeutend. Wenn es zu Ende geht, kann natürlich auch sein, wenn es mit uns zu Ende geht. Ja? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Den Spruch kennen wir und der stimmt, der ist so gut. Wir können nichts mitnehmen. Die Bibel sagt, wir haben nichts hineingebracht und wir können nichts mit hinausgeben. Deswegen bedeutet diese Aussage auch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Das bedeutet auch, wir sind als Verwalter eingesetzt, mit dem, was wir zur Verfügung haben, zu investieren und es gut zu investieren, dass wir in der Ewigkeit auch richtig ankommen. Es heißt im 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 7, Entschuldigung, das ist der Vers 6 und 7, jetzt weiß ich nicht, welches Kapitel, aber da heißt es, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit, da könnte man auch den Umgang mit Geld reintun, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Aber wenn wir dieses richtige Verhältnis haben zum Geld, es sozusagen als nützliches Werkzeug nehmen, dann ist das eine Art Genügsamkeit, die wir leben. Und wenn wir da mit unserem Herrn vorwärts gehen, das wird sich ausschlagen in die Ewigkeit. Manche reden auch davon, man soll das Geld auf der Himmelsbank anlegen, ja, wo weder Motten und Rost es fressen können. Tatsächlich ist das so. Ich weiß nicht, wenn du tatsächlich ein bisschen Geld auf der Seite hast, was machst du damit? Das ist ja heute auch eine Frage, die man sich stellt. Was kann man überhaupt mit diesem Geld machen, damit es sicher ist? Ich sage jetzt nicht, gib alles der City Chapel. Ja, natürlich ist das eine gute Sache. Aber das ist wieder so dieser Punkt, warum ich halt eben nicht gerne über Geld spreche, weil als Hintergedanke hat man dann immer, warum redet er jetzt über das Geld? Ja? Tatsächlich werden wir jeden Monat versorgt mit Spenden. Und das seid ihr, dass jeder Einzelne, der sagt, hey, ich tue das aus Liebe zu unserem Herrn, macht euch Freunde, ja, weil Jesus mein Freund ist, weil ich mit ihm unterwegs bin. Und Gott versorgt uns. Ich finde das so erstaunlich, wie Monat für Monat Gott uns versorgt. Und wie es zur Zeit sogar möglich ist, jeden Monat zu helfen, dass wir was aufbauen können an einer Reserve, weil, wie gesagt, wir beten immer darum, dass Gott uns neue Räumlichkeiten gibt, und das geht dann mal richtig schnell und los, ja, und dann geht auch das Geld mal zu Ende, sozusagen. Und deshalb ist es halt eben auch wichtig. Also diese Geschichte von diesem Schlitzohr hier, von diesem Verwalter, lehrt uns, dass wir unsere gegenwärtigen Ressourcen dazu nutzen, um unsere Zukunft zu sichern. Ja? Obwohl diese Geschichte im Blick auf die Ewigkeit uns auch lehrt, dass wir einmal Bilanz ziehen werden von dem, wie wir gelebt haben, auch im Umgang mit Geld. Was haben wir damit gemacht? Es ist uns anvertraut. Verwalter. Der Verwalter bekam das Geld anvertraut. Und er bekam den Vorwurf von dem Chef, hier auch wieder die Parallele. Der Chef sagt ihm, du hast das Geld verschwendet. Du hast nicht gemäß dem gelebt, was du eigentlich von mir bekommen hast. Wenig oder viel. Und wir kommen zum zweiten Punkt. Das Geld ist ein Barometer für unsere Treue. Vers 10 heißt es, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten Unrecht ist oder tut, ist auch in vielem Unrecht, ungerecht. Das ist die grundsätzliche Reich Gottes Philosophie. Und das gilt in allen Dingen. Das gilt im Leben, das gilt in der Gemeinde, das gilt im Dienst. Und hier, mit dieser Aussage, sagt nämlich Jesus, wer im Geringsten treu ist, wenn wir das mal wieder auf diese Geschichte, auf das Gleichnis tun, da geht es um Geld. Für Geld ist für Gott nicht Mammon, Gott, sondern ein Werkzeug, beziehungsweise das Geringste. Und wie gehen wir mit diesem Geringsten um? Ja? Haben wir, welchen Stellenwert hat das? Ist es bei uns das Geringste? Halten wir es runter oder hat es so einen hohen Stellenwert, dass wir sozusagen schon fast davon gelebt werden, sprich, dass es für uns zum Mammon wird? Dieser Verwalter hier in der Story, der war wirklich schlecht. Und er verstand seine Aufgabe nicht. Das heißt, er verschwendete das Vermögen, er verschwendete das Geld. Und erst am Ende versteht er, das Geld zu nutzen, setzt sich ein, nutzt es aber leider für sich, nutzt es zum Betrug und spielt das sozusagen gegen seinen Chef aus. Das ist das Negative an dieser Geschichte. Aber er begreift, dass er es nutzen kann, wie wir eben gesehen haben. Ja? Aber in dieser Geschichte hier sehen wir auch diesen schlechten Charakter des Verwalters. Und das ist genau der Punkt, den ich hier sagen möchte. Geld ist ein Barometer für unsere Treue. Wir sehen bei dem Verwalter, wie er umgeht mit Geld, dass er einen schlechten Charakter hat. Dass er nicht treu war seinem Chef gegenüber. Wie er damit umgeht. Und ich bin der Überzeugung davon, dass Geld immer auch ein Barometer ist, wie wir umgehen mit Geld, wie wir auch geistlich drauf sind. Das hängt ganz stark zusammen. David Gussig, ein Kommentator, hat einmal gesagt oder schreibt in einem Kommentar, wenn du nicht treu sein kannst in den ganz normalen Dingen des Alltags, also damit ist Geld mit eingeschlossen, aber auch andere Dinge, wenn du nicht treu sein kannst in den ganz normalen Dingen des Alltags,
Auch wenn du mit einer christlichen Maske rumläufst, dann kannst du nicht treu sein in deinem geistlichen Leben. Und niemand wird dir dann geistliche Reichtümer anvertrauen. Das ist schon krass. Das heißt, du brauchst nicht zu glauben, dass du irgendwelche großen Ziele erreichst oder für große Dinge eingesetzt wirst im Leben, wenn du nicht gelernt hast, im Keller Kohlen zu schaufeln, ja? Auf Deutsch gesagt. Kohlen kann man ja doppelt benutzen, ja? Wenn du nicht gelernt hast, im Kleinen treu zu sein. Das fällt uns manchmal schwer, auch gerade im Dienst. Joyce Meyer hat mal Folgendes gesagt. Da gibt es Christen, die wollen bei anderen Dämonen austreiben und haben bei sich selbst nicht mal die Autorität über ihr Spülbecken voll dreckigem Geschirr. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Wir wollen einen vollmächtigen Dienst tun in der Gemeinde oder irgendwie im Leben. Aber zu Hause ist es schon das kleine Becken voll mit dreckigem Geschirr, was ich nicht geleert bekomme. Sollst vielleicht eine Spülmaschine anschaffen, wäre vielleicht ein Tipp, ja. Aber dann quillt die auch irgendwann mal über. Aber das ist ein Punkt. Treue im Kleinen ist extrem wichtig. Treue im Kleinen ist ganz, ganz wichtig für unser Leben. Und wir können bei dem Thema Geld gut Treue im Kleinen üben. Und ich werde am Ende noch 7 Fragen mitgeben, die dich hinterfragen sollen im Umgang mit Geld, da wo wir stehen. Dann sagt Jesus, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, sprich richtiger Umgang, richtiger Stellenwert, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Also nochmal, um im Reich Gottes, um in meinem Christsein, in meinem geistlichen Leben vorwärts zu kommen, muss ich gelernt haben, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn ich nicht gelernt habe, mit Geld, das, was mir anvertraut ist, richtig umzugehen, wenn ich nicht gelernt habe, zu sparen, also diese Balance zu sehen zwischen Sparen und Ausgeben, Großzügigkeit, Geld zu geben, Gott ermutigt uns, 10% unseres Einkommens ihm anzuvertrauen, und er sagt in Malachi 3, prüft mich und guckt mal, ob ihr zu kurz kommt. Und ihr werdet sehen, ich werde euch vorwärts bringen. Das sind wichtige Lektionen. Wir müssen diese Lektionen lernen. Ich war schon länger im Dienst gewesen, zum Beispiel, wo ich diese Lektion kapiert habe. Ich habe früher immer gesagt, ich bin doch Vollzeitler. Ich muss doch nicht noch den Zehnten geben. Ich gebe ja schon alles. Ja? Das ist gut, alles zu geben. Aber es ist auch manchmal gut, das in Zahlen festzumachen. Ja? Und wie gesagt, das Zehnte ist ein alttestamentliches Prinzip, das stimmt alles. Wir wollen gar nicht darauf eingehen, was die im Neuen Testament alles gegeben haben. Wir kommen recht gut weg mit den 10%. Also die haben dann teilweise alles verkauft, was sie hatten. Aber fang da mal mit an. Fang damit mit an. Das ist ein wichtiges Prinzip. Ich habe das auch gemerkt im vollzeitlichen Dienst, wo ich das erste Mal, so Anfang 20 mal in die Mission ging für 2 Jahre. Und dann hieß es plötzlich, ja, es wäre schon gut, wenn du dann dein Geld dann selbst mitbringst, deine Unterstützung. Und so Anfang 20, du sagst, hey, wie soll ich denn das machen? Ich dachte, mir kriegt ja ein bisschen was, ja. Und das war dann schon ernüchternd. Aber das waren die ersten Schritte im Dienst. Das waren die ersten Schritte, wo Gott mich wirklich einiges an Kohlen hat schaufeln lassen, um zu lernen, mit diesem Thema Geld umzugehen, um dann halt eben den nächsten Schritt zu gehen. Das hängt ganz stark zusammen, Treue im Kleinen. Paulus nennt das übrigens auch als eine Voraussetzung, wenn wir zum Beispiel im Dienst in der Gemeinde sind. Du möchtest wirklich für Jesus unterwegs sein. Und ab einer bestimmten Stelle sagt dann Paulus dem Titus im 1 Vers 7, was so die Voraussetzungen sind für einen Verwalter in Gottes Reich. Da heißt es, er soll untadelig als Gottes Verwalter sein, nicht schändlichem Gewinn nachgehen, besonnen, enthaltsam. Und Vers 12 heißt es weiter hier, und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Hier wird Geld als Fremdes bezeichnet. Das ist auch sowas. Nein, es ist nicht meine Kohle. Ich habe das ja verdient. Sondern das geistliche Prinzip ist zu verstehen, es ist mir anvertraut. Ich bin Verwalter. Es ist was Fremdes. Und jetzt mache ich diesen Deal, jetzt lege ich das praktisch Jesus hin und sage, okay, Jesus, können wir mal besprechen, wie wir jetzt diesen Haushaltsplan richtig machen. Auch dazu gleich noch einen Tipp. Wir kommen zum dritten. Geld ist unter Umständen dein Gott bzw. Mammon. Die Summe, die lautet hier von dem Text, kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen, sprich vernachlässigen, und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Nun, tatsächlich diente der Verwalter hier nicht in erster Linie seinem Herrn, sondern er diente sich selbst am Schluss. Der Herr lobt ihn zwar, dass er sich wenigstens reingehängt hat, aber er diente sich selbst und er diente letztendlich auch Mammon, weil er wollte gern seinen Lebensstil weiter aufrechterhalten. Ja? Man kann aber nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, das geht nicht. Und das konnte auch dieser Verwalter nicht. Dieser Verwalter konnte nicht sich selbst dienen und gleichzeitig seinem Boss dienen. Da ging die Schere auseinander, er musste seinen Boss übers Ohr hauen. Das war die einzige Möglichkeit gewesen, um das zu tun. Also, man kann beides haben. Ich predige hier keine Theologie der Armut, ja? Versteht mich nicht falsch. Auch keine Theologie des Reichtums. Man kann Geld haben und man kann Gott haben. Das geht. Du kannst reich sein und du kannst Gott haben in deinem Leben. Aber was du nicht kannst, du kannst nicht dem Geld dienen und Gott dienen. Die beiden Dinge funktionieren nicht. Die Prioritäten. Es kann nicht sein, dass Geld das Wichtigste ist und Gott das Wichtigste ist. Es funktioniert nicht. Und ich gebe euch jetzt mal am Schluss 7 kurze, eben hätte ich schon ein Stöhnen, wie ich sagte, ich werde am Ende noch 7 Punkte. Vielleicht habe ich das auch nur innerlich wahrgenommen oder so. Ich möchte am Schluss noch 7 Punkte euch zeigen. 7 Fragen zum Stellenwert des Geldes. Inwieweit ist Geld Mammon oder einfach nur Geld? Ich habe mal ein bisschen Anleihen genommen bei Mark Driscoll, dem Pastor von Seattle, von der Mars Hill Church. Könnt ihr gerne auch mal seine Predigt nachhören. Wie gesagt, sind einige Punkte, habe ich aus einer Liste, die er auch erarbeitet hat, rausgenommen. Und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt. Da heißt es, dienst du deinem Geld oder dienst du mit deinem Geld? Wenn du deinem Geld dienst, dann zeigt sich das in deiner Art, wie du drauf bist. Das habe ich eben bereits gesagt. Du tendierst zum Geiz, du bist eher unnahbar, du bist sicherlich nicht großzügig. Und vieles in deinem Leben dreht sich um Geld. Das betrifft aber nicht nur die Leute, die großzügig sind, die viel Geld ausgeben. Das kann dich auch betreffen, denn man kann auch Gott oder Geld als Mammon haben, wenn man sparsam ist. Viele Christen merken das gar nicht. Sie sind, eigentlich haben sie auch diesen Mammon-Gott. Obwohl sie meinen, ja Moment, aber ich spare doch immer, ich gucke immer alle Angebote durch, ich gehe immer auf geizhals.de und gucke, wo es die billigsten Preise gibt, ja. Auch das kann zum Götzen werden. Das heißt, es dreht sich ganz viel um Geld. Ich komme ein bisschen daher, ich merke das heute noch. Ich frage dann immer, wenn irgendwas ist, jemand fährt in Urlaub und wie viel hast du denn bezahlt, ja. Das neues Auto, was hast du denn bezahlt? Da hättest du noch ein paar Prozente runterschrauben können. Das kann auf dieser anderen Schiene halt eben auch zu einem Gott werden. Es bestimmt dein Umgang. Und das ist so eine Art Dienen. Und das ist krankhaft. Es gibt das Problem des krankhaften Ausgebens, Verschwendung, und es gibt ein Problem des krankhaften Sparens. Immer ist Geld ein Stück weit da im Mittelpunkt. Psalm 37, Vers 21 sagt, der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Das ist auch eine Art Geiz, ja, man guckt überall, wo man was kriegen kann, ja. Der Gerechte aber ist gütig und gibt. Punkt 2. Was ist das Alarmzeichen, dass Geld zu Mammon wird? Jesus spricht hier bei Mammon, das ist dann so eine Form der Anbetung, der Priorisierung. Und das kann sich zeigen, das kann, wie gesagt, hängt mich nicht daran auf, das kann sich zeigen, dass du zum Beispiel zu viel arbeitest. Und es du musst die Kohle haben, du musst so viel wie möglich schaffen. Ja? Was ist die Priorität? Wir sollen arbeiten. In der Bibel heißt es sogar, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Amen. Ja, es ist so. Jeder soll arbeiten. Jemand, der arbeitslos ist, arbeitet ja eigentlich auch, denn er sucht sich eine neue Stelle, oder? Er arbeitet auch, ist auch ein Arbeiten. Also jeder soll irgendwie arbeiten, dranbleiben. Ist ein ganz anderes Thema eigentlich. Aber das Alarmzeichen, das Geld zum Mammonwert, das ist, man vernachlässigt Dinge dadurch. Ja, man vernachlässigt vielleicht die Familie. Man hat ein unausgeglichenes Verhältnis auch zur Karriere, zu Job und alles Mögliche. Das können solche Dinge sein. Ja, oder halt eben bei diesem Sparsam, die hängen ständig im Internet, um irgendwelches das Billigste vom Billigsten zu kriegen und zu bekommen. Das heißt, Geld bekommt eine falsche Priorität. Und überleg mal, ob das vielleicht das ein oder andere Mal der Punkt ist. Der eigentliche, wesentliche Faktor ist, ja, es heißt in der Bibel, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn dein Schatz hier drin ist, da drin ist, dann hängt dein Herz da dran. Und dann ist das schon ein Indiz dafür, dass da die Prioritäten falsch gesetzt sind. Dritter Punkt, hast du Statussymbol? Wenn Jesus Geld Mammon nennt, ist das nicht einfach ein Slangwort, haben wir eben gesehen, sondern es ist wie ein Gott. Und Statussymbole, da gibt es ein Zitat von, da heißt es, Statussymbole sind Orden, die man sich selber kauft. Statussymbole sind Orden, die man sich selber kauft. Und was ist ein Statussymbol? Zum Beispiel mein Job, mein Haus, mein Auto, meine Klamotten. Ich stelle was dar, ja, auch das, wir brauchen alle ein was zum Wohnen, wir brauchen ein Auto und wir brauchen das alles, darum geht's nicht. Aber wenn mir das zum Statussymbol wird, dann repräsentiert mich das. Dann ist das wichtig für meinen Status. So, und das kann halt eben dann auch recht gefährlich werden. Das geht bis hin ich brauche das, um eine gewisse Maß an Anerkennung zu haben. Ich brauche das für meine Sicherheit. Und das führt dann auch in den nächsten Punkt hinein. Da heißt es nämlich im Vers, in der vierten Frage, was macht deine Identität aus? Denn mit diesen Statussymbolen, die wir haben, erkaufen wir uns sozusagen eine eigene Identität. Wir möchten ja, dass die Leute etwas von uns denken, wie wir sind, auf welcher Ebene wir uns befinden. Das bringen wir zum Ausdruck mit unserer Kleidung. Manche Leute sagen zum Beispiel, ich soll immer mit Krawatte hier vorne stehen. Ja? Fällt mir relativ schwer. Aber das macht ja irgendwas mit einem. Ja? Kleider machen Leute. Und das gibt eine Identität. Und das kann eine sehr gefährliche Geschichte werden, wenn das meine Identität ausmacht, was ich tue, was ich mache. Und es gibt eine falsche Identität. Fakt ist, wenn du Jesus nachfolgst, hat Gott dir eine neue Identität gegeben. Im Galater 2, Vers 20 steht, und nicht mehr lebe ich. Also das ist nicht mehr meine Identität, was ich habe, was um mich rum ist, was ich haben muss, mein Lifestyle, was mich ausmacht, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn wir so leben, dann können wir das durchaus auch genießen, was uns anvertraut worden ist. Prediger 2,2, genieße das Gute, aber siehe, auch das ist nichtig. Ja? Wir dürfen Dinge genießen. Absolut. Aber es darf nicht zum Statussymbol werden. Es darf nicht meine Identität ausmachen. Das ist sehr gefährlich, weil dann brauche ich das. Ich brauche meinen Lifestyle und dann wird es zum Gott. Fünftens, und das hängt auch damit zusammen, wie sehr bist du abhängig von Geld? Sprüche 22, Vers 7 sagt, Sklave ist der Schuldner seinem Gläubiger. Du kannst nicht weniger arbeiten. Du musst das reinbringen. Die Kohle muss stimmen. Am Ende des Monats, damit vielleicht ein Haushaltsplan, den du gemacht hast, damit das aufgeht, damit du deinen Lifestyle halten kannst. Ich spreche jetzt nicht davon, es ist schwer heutzutage mit einem Lohn, mit einer Familie zurechtzukommen. Absolut. Und wir müssen da genau gut einteilen. Aber es gibt auch etwas, manchmal sind da auch Firmen so schlau, die zahlen ihren Mitarbeitern, die sie gerne halten, hohe Gehälter, stellen ihnen alles Mögliche noch zur Verfügung, um diese Person zu halten in der Firma. Weil sie ja wissen, diese Person hat jetzt relativ viel Geld und sie plant natürlich jetzt dementsprechend das Budget. Und wenn diese Person auf der Straße steht, er wird vielleicht keinen anderen Job mehr finden. Das heißt, es ist ein gewisses Limit, du wirst sozusagen eingekauft. Ja? Auch das ist ein gewisses Maß an Abhängigkeit. Immer mehr Menschen müssen Privatkonkurs anmelden, weil sie vielleicht im Monat, keine Ahnung, 1500 Abtrag für ein Haus zahlen, plötzlich fällt der Job weg oder sie bekommen einen Job, der nicht so viel einbringt. Und das kommt zu einer persönlichen Katastrophe. Das heißt, es entsteht eine Abhängigkeit. Auch hier müssen wir aufpassen bei dem Thema Schulden. Wenn du nicht zurechtkommst, hol dir Beratung. Nicht unbedingt von mir, nicht weil ich halt einen Haufen Schulden habe oder so, aber ich bin dann nicht unbedingt der Richtige. Aber auch da, das ist wichtig, wenn du natürlich deine Identität in diesen Dingen drin hast, wirst du nie dich demütigen und sagen, ich brauche Hilfe. Ja? Deswegen ist es wichtig, auch an diesen Punkt der Erkenntnis zu kommen. Und jetzt kommen wir an den vorletzten, das einfach nur ganz kurz, wenn Jesus dein Budget planen würde, was wäre anders? Das ist vielleicht für dich eine blöde Frage, aber das ist der Kern- und Angelpunkt. Ja, Moment, wieso Jesus? Die Kohle ist doch mir, habe ich eben gesagt, ja? Nein. Du musst zu dieser Erkenntnis kommen, das Geld ist nicht dir, es ist dir anvertraut. Und erst dann gehe ich zu meinem Herrn und sage ihm, Herr, ich habe hier ein Problem. Houston, wir haben ein Problem, ja? Und du holst ihn ins Boot und du holst dir Hilfe von außen. Wir wollten echt auch schon mal so ein Seminar anbieten über Finanzen. Wir hatten damals auch mal den Thomas Bauer, der hat das auch mal gemacht. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig für uns, dass wir lernen, wie können wir damit umgehen? Wie können wir aus einer potenziellen Schuldenfalle rauskommen? What would Jesus do? Und der letzte Punkt, und damit schließe ich, der letzte Punkt lautet, warum ist Jesus besser als Mammon? Blöde Frage, oder? Das wissen wir theologisch all, aber in der Praxis meine ich jetzt. Warum ist Jesus besser als Mammon? Ein paar Punkte. In Geld suchen wir unsere Identität. Jesus gibt uns eine neue Identität, das haben wir eben gesehen. Jesus fordert uns, oder Geld fordert uns, fordert alles von uns. Jesus, der gibt uns. Geld will uns abhängig machen. Und sehr schnell landen wir in der Schuldenfalle, wie wir das eben gehört haben. Jesus zahlt unsere Schulden. Das beginnt bei unseren inneren Schulden. Aber ich bin überzeugt davon, dass Jesus auch besorgt ist, Gott besorgt ist auch in unseren äußeren Schulden. Er möchte uns helfen, mit diesen Dingen zurechtzukommen. Und wenn du nicht weißt, wie, in Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Geld soll dir Sicherheit bieten. Das wissen wir ja alle, oder? Geld soll uns Sicherheit geben. Aber Jesus bietet und gibt die ultimative Sicherheit überhaupt. Er schützt deinen Körper, er schützt deine Seele und er schützt deinen Geist. Und er gibt sogar deiner Seele eine lebenslange Garantie. Das haben wir eben gehört. Ewiges Leben. Ewiges Leben. Und darum sollte unser Ziel sein, nicht reich zu werden. Wenn du reich wärst, ist es gut, ist es schön. Warum nicht? Ich brauche reiche Menschen, ja? Aber unser Ziel sollte nicht sein, alles dran zu setzen, reich zu werden, sondern weise zu werden. Und da können wir von Salomo reden. Und abschließend möchte ich euch einen Vers mit auf den Weg geben von Salomo. Salomo war potenziell eigentlich schon der reichste Mensch der Welt gewesen. Und Gott begegnet ihm in der Nacht und fragt Salomo, Salomo, was willst du haben? Ich erfülle dir alle Wünsche. Was willst du haben? Und im 1. Könige 3, Vers 9 betet Salomo, so gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz oder ein weises Herz, hören, damit ich dein Volk leiten kann, damit ich unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu führen? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebetet hat. Das ist der springende Punkt. Wenn wir die Prioritäten richtig haben, dann werden wir keinen größeren Wunsch haben, um Weisheit zu haben. Um Weisheit auch zu haben, mit den Dingen umzugehen, die wir jetzt heute Morgen hier gehört haben. um Weisheit zu haben, mit dem umzugehen, was Gott uns anvertraut, wo wir im Defizit stehen, wie wir da rauskommen, wo ein oder andere Frage da ist, wo ich mir sage, Mensch, das sollte ich eigentlich nochmal hinterhergehen. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, gerade im Umgang mit diesem Thema Geld. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, da wo wir stehen, dass wir Geld wirklich als Werkzeug einsetzen für dich, zu deiner Ehre, dass wir gute Verwalter sind. Hilf uns, das so zu tun, wie du das möchtest. Herr, wir brauchen deine Weisheit. Ich, wir alle. Und wir alle stehen in der Gefahr, dass wir hier eine falsche Priorität setzen. Möchte ich echt bitten darum, dass du uns hilfst, dass wir auch ewigkeitsbezogen denken, dass wir als Christen denken, als Nachfolger. Herr, du sagst, wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Wir möchten, dass der Schatz bei dir ist. Und wir kommen alle zu dir, wie Salomo, kommen wir zu dir und bitten dich um Weisheit. Ich bitte dich um Weisheit für das, was du mir anvertraut hast. Ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern hier um göttliche Weisheit. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die einfach noch gar nicht richtig kapieren, worum es hier überhaupt geht. Du hast uns Dinge anvertraut und du bist gekommen, um uns alles zu geben, um ein neues Leben zu geben. Ich danke dir dafür, Herr, dass du das beste Beispiel bist von jemand, der ein treuer Verwalter war, der seinem Herrn treu war, seinem Vater, und der alles gegeben hat. Treu im Kleinen, treu im Großen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und mit uns gehst. Auch wenn wir jetzt noch abschließend gemeinsam dieses Abendmahl auch feiern, uns daran erinnern, was du getan hast für uns. Und Herr, es soll ein Bekenntnismahl sein. Wir möchten mit diesem Mahl zum Ausdruck bringen, dass du den ersten Platz hast oder auch in Zukunft haben sollst. Es ist ein Bekenntnismahl, wo wir auch bekennen, dass wir fehlen, dass wir so oft in diese Schiene reinkommen und so oft falsche Prioritäten haben in unserem Leben. Bitte hilft uns dabei. In Jesu Namen. Amen.